Meine Damen und Herren, am Ende seiner im Jahr 1896 gehaltenen Wiener Rede zur Poesie, Poesie und Leben, wendete Hugo von Hofmannsthal einen leicht durchschaubaren rhetorischen Kunstgriff an. Nachdem er eine gute halbe Stunde lang so eloquent wie scharf und tiefsinnig über Poesie resoniert hatte, schloss er mit den Worten: Was das Meer ist, darum darf man am wenigsten die Fische fragen. Nur höchstens, dass es nicht von Holz ist, erfährt man von ihnen. Natürlich sollte auf diese Weise vor allem das Licht des Redners zu einem umso helleren Strahlen gebracht werden, doch der Eitelkeit dieser Schlusspointe zum Trotz hat Hofmannsthal damit eine wichtige Einsicht formuliert. Die Selbstdeutungen der Dichter gehen, da es ja eben Selbstdeutungen sind, immer von einem bestimmten Blickwinkel aus. Sie sind, wie etwa auch autobiografische Schriften, zwangsläufig perspektivisch eingeschränkt. Aus diesem Grund gehörte es von Anfang an zur Konzeption der Münchner Reden zur Poesie, dass sie nicht den Dichterinnen und Dichtern allein vorbehalten seien, sondern dass in ihnen auch Literaturkritiker und Wissenschaftler zu Wort kommen sollten. Mit seiner Rede über Schillers lyrische Antike hat der Berliner Germanist Ernst Osterkamp vor 3 Jahren den Anfang gemacht. Doch auch die Perspektive der Literaturwissenschaft ist eine spezifische. Auch sie unterliegt notwendigerweise bestimmten Einschränkungen. Darum sollten auch Vertreter anderer Disziplinen eingeladen werden, sich an dieser Stelle über Poesie zu äußern. Wenn überhaupt, so die Prämisse der Münchner Reden zur Poesie, dann kann nur eine Vielzahl verschiedenartiger Perspektiven der Poesie gerecht werden. Mithin ist es programmatisch zu verstehen, wenn am heutigen Abend nun zum ersten Mal ein Vertreter eines anderen Faches zu uns sprechen wird, und zwar ein Vertreter des Faches Geschichte. Dass es ausgerechnet dieses Fach ist, dafür gibt es gute Gründe. Denn der Zusammenhang von Poesie und Geschichte, der stets ein vitaler und dynamischer war und den man zurückverfolgen kann bis zu den Anfängen der europäischen Kultur und nicht nur dieser Zusammenhang hat sich, so zumindest will es mir aus literaturwissenschaftlicher Sicht scheinen, in jüngster Zeit verdichtet. Er ist gleichsam in Bewegung geraten. Ich denke dabei einerseits an Dichter wie beispielsweise Thomas Kling und Durst Grünbein, die jeder auf seine eigene Weise sich mit ihren Gedichten verstärkt der Geschichte zugewendet haben. Andererseits denke ich an den sogenannten New Historicism, dessen Vertreter in den 1980er Jahren damit begonnen haben, Literatur- und Kulturgeschichte auf eine neue Weise zu schreiben und damit eine große, teilweise freilich nicht unproblematische Wirkung auf die Geisteswissenschaften auch in Deutschland ausgeübt haben. Und schließlich denke ich an ein aktuelles germanistisches Forschungsprojekt, das von dem nächsten Redner unserer Reihe, dem, wie wir seit vergangener Woche wissen, Leibniz-Preisträger des Jahres 2009, Heinrich Detering, geleitet und in dem zum ersten Mal das Textkorpus der Geschichtslyrik untersucht wird, das ganz im Gegensatz zu Geschichtsroman und Geschichtsdrama erstaunlicherweise bisher kaum Aufmerksamkeit gefunden hat, obwohl es ja auf der Hand liegt, dass Gedichten nicht nur ein hoher Quellenwert zukommen kann, etwa für die Mentalitätsgeschichte, sondern dass sie auch aktiv am kulturellen Gedächtnis mitwirken. Ernst Jandl zum Beispiel hat in seiner Ode auf N den Namen Napoleon in seine einzelnen Bestandteile zerlegt und so mit diesem einst auch von Dichtern als Verkörperung des Weltgeistes verehrten Mann und allen, die ihm später nachfolgen sollten, ein für alle Mal abgerechnet. Und damit hat er das Napoleon-Bild seiner Leser in einer Weise beeinflusst, wie es eine historische Studie niemals könnte. Ich freue mich nun, Ihnen mit Lucian Hölscher einen Historiker vorstellen zu dürfen, für den das Verhältnis zwischen Poesie und Geschichte, so glaube ich sagen zu können, immer schon ein bewegtes war. Seine Schriften jedenfalls lassen darauf schließen, denn in ihnen spielen Gedichte und auch andere literarische Gattungen immer wieder eine wichtige Rolle. In seiner vor 3 Jahren bei Beck erschienenen Geschichte der protestantischen Frömmigkeit in Deutschland etwa untersucht er unter anderem Kirchen und geistliche Lieder. Und in seiner Habilitationsschrift beschreibt er die Endzeitstimmung zu Beginn des 20. Jahrhunderts anhand von Jakob van Hoddis Gedicht Weltende. Ich bin mir sicher, Sie alle erinnern sich an diesen Text. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut, in allen Lüften hallt es wie Geschrei, Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Wenn man diese Zeilen nun, wie Lucian Hölscher es tut, vor dem Hintergrund der zeitgenössischen historischen Ereignisse und Befindlichkeiten interpretiert, der Marokko-Krise etwa und der damals verbreiteten Angst vor einer sozialistischen Revolution, dann werden die drastisch skurrilen Bilder auf einmal viel konkreter und das Gedicht erhält eine Tiefenschärfe, die man zunächst nicht erwartet hätte. Ich vermute, dass es für Lucian Hölschers besonderes Interesse und Gespür für Literatur im Allgemeinen und Poesie im Speziellen unter anderem biografische Gründe gibt. Bevor ich ihn persönlich kannte, wusste ich nämlich schon, dass in seinem Elternhaus beispielsweise Jandls von mir erwähnte Ode auf N eine große Rolle gespielt hatte, dass sie dort nicht nur häufig zitiert, sondern auch auf andere Persönlichkeiten umgedichtet worden war. Als wir uns dann einmal unterhielten, war ich darum auch nicht überrascht, als wir sofort auf das Verhältnis von Poesie und Geschichte zu sprechen kamen. Aus diesem Gespräch hat sich der Plan zu dem heutigen Abend entwickelt und wir sind Ihnen, Herr Hölscher, sehr dankbar, dass Sie diesen Termin trotz schmerzlicher Umstände wahrnehmen. Vor 10 Tagen ist Dorothea Hölscher, Ihre Mutter, gestorben. Die meisten von uns haben sie gekannt, denn sie gehörte seit langem zum engsten Freundeskreis des Lyrikkabinetts und hat, wann immer sie konnte, an den Veranstaltungen teilgenommen. Sie wusste vom heutigen Abend, sie hat sich darauf gefreut und es ist traurig, dass sie Ihnen nun nicht mehr zuhören kann. Ich spreche sicherlich in unser aller Namen, wenn ich sage, dass wir Sie nicht nur heute vermissen. Ihre Persönlichkeit, Ihre Haltung, Ihr Interesse, verbunden mit einer klugen, kritischen und herzlichen Anteilnahme, wird uns fehlen. Lucian Hölscher wurde 1948 in München geboren. Er studierte Geschichte, Philosophie, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften in Göttingen, Freiburg, Oxford und Heidelberg. Promoviert wurde er mit der 1979 erschienenen Arbeit Öffentlichkeit und Geheimnis zur Entstehung der Öffentlichkeit in der frühen Neuzeit. Seine bereits erwähnte Habilitationsschrift, die sich mit protestantischen und sozialistischen Zukunftsvorstellungen im Deutschen Kaiserreich beschäftigt, erschien 10 Jahre später. Seit 1991 ist Lucian Hölscher Professor für Neuere Geschichte und Theorie der Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum, seit 1999 auch Vorsitzender des Kuratoriums des dortigen Instituts für Genozid- und Diaspora-Forschung, seit 2002 Mitglied des Senats der Ruhr-Universität und seit 2006 Mitglied der Forschergruppe 262, die sich mit der Transformation der Religion in der Moderne befasst. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören gesellschaftliche Zukunftsentwürfe, historische Raum- und Zeitkonstruktionen sowie sprach- und religionsgeschichtliche Themen. Dies manifestiert sich unter anderem einer bewunderungswürdig großen Zahl von Aufsätzen und Büchern, von denen ich an dieser Stelle wenigstens noch ein paar nennen möchte. Die Entdeckung der Zukunft von 1999, Neue Analystik, Umrisse einer Theorie der Geschichte von 2003 und Das Jenseits, Facetten eines religiösen Begriffs in der Neuzeit von 2007. Aber dies ist nur eine kleine Auswahl. Normalerweise würde ich jetzt sagen, Herr Hölscher, Sie haben das Wort. Doch zuvor, und darüber freue ich mich ganz besonders, werden wir etwas Musik hören.